Mit Kolja Schwarz. Guten Abend. Wer in Deutschland von einem Strafgericht rechtskräftig freigesprochen wurde, darf wegen der gleichen Sache nicht noch einmal vor Gericht gestellt werden. Von diesem rechtsstaatlichen Grundsatz gibt es nur ganz wenige Ausnahmen in der Strafprozessordnung. Neue Beweise gehören nicht dazu. Aber das soll sich jetzt zumindest für den Vorwurf des Mordes ändern. So hat es der Bundestag in einer Nachtsitzung kurz vor dem Ende der Legislaturperiode beschlossen. Das sogenannte Gesetz zur Wiederherstellung der materiellen Gerechtigkeit soll künftig eine Wiederaufnahme möglich machen. Begründet wird das unter anderem mit dem Fall der 17-jährigen Friederike von Möhlmann, die 1981 vergewaltigt und ermordet wurde. Ihren Vater habe ich am Telefon. Herr von Möhlmann, Sie kämpfen seit Jahren für diese Gesetzesänderung und das hat bei Ihnen, ich habe es gerade gesagt, auch einen ganz persönlichen Hintergrund. Ihre Tochter ist am 4. November 1981 Opfer eines Verbrechens geworden. Vielleicht können Sie uns noch mal kurz erzählen, was ist damals passiert?
Mir ist gesagt worden, dass Friederike von einem Ehepaar, die irgendwelche Beeren da gesammelt hat, gefunden worden war. Ne? Und dann wurde mir gesagt, dass Friederike, die war ja sehr musikalisch und die ging dann von einem Chor, an dem sie da sang, da wollte sie nach Hause fahren. Mir wurde dann erzählt, sie hätte da auf ihre 10 Groschen gehabt und wollte jemanden erreichen, der sie nach Hause fährt. Und das hat aber nicht geklappt und dann ist sie dann per Anhalter gefahren. Ne?
Ja. Und am nächsten Tag ist sie von diesem Ehepaar tot gefunden worden?
Nein, ja, das hat länger gedauert. Das waren, weiß ich, 4 oder 5 Tage, ne, so, die vergangen waren.
Jetzt gab es relativ schnell nach der Tat einen Tatverdächtigen, und zwar der Mann, mit dem sie wohl getrennt sein soll. Es gab dann auch ein relativ langes Verfahren. Am Ende wurde dieser Tatverdächtige dann aber 1983 freigesprochen. Das Gericht hatte Zweifel und konnte ihn nicht verurteilen. Wie ging es Ihnen damals?
Naja, das war ja ganz beschissen, ne? So, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Nicht, aber
alles gut.
Also dass ich als Laie, meine, ich bin Sozialarbeiter, ne? Also ich bin also nicht ganz dumm, ne? Aber wenn ich das so gehört habe und gelesen habe, es sind Faserspuren im Auto von dem Mann und bei Friederike gefunden worden, die zusammenpassten. Mhm. Und die irgendwie organisch so miteinander korrespondierten da, nicht? Und das war so der Beleg dafür, aha, Friederike hat dort in dem Auto gesessen, ne?
Also man hatte einen Beleg, dass sie in dem Auto saß, aber man konnte dem Tatverdächtigen damit nicht nachweisen, dass er auch den Mord und die Vergewaltigung begangen hatte.
Das ist richtig.
2012, also gut 30 Jahre nach der Tat, gab es ja dann durch eine DNA-Analyse neue Erkenntnisse, Spuren vom damaligen Tatverdächtigen. Was haben Sie da gedacht, als Sie das gehört haben?
Ich habe das ja initiiert. Ich habe ja darauf bestanden, dass ein DNA gemacht wird.
Ja, und als das dann klar war sozusagen, diese Spuren passen zusammen, was war das für ein Gefühl für Sie?
Ja, na, das war natürlich für mich eine Sensation, ne? Aber ich war einfach auch hilflos, ne? Ich bin dann ein einfacher Bürger und habe nicht irgendwelche Gewalttätigkeiten im Kopf oder so, ne? So Freunde haben sie mir gesagt, Mensch, Mani, dann nimmst du eine Knarre und knallst ihn ab, ne? Aber für mich war das immer klar, ich will keinen töten, ne? Ich will auch keine Rache haben oder sonst was, ne?
Also Sie wollten keine Selbstjustiz, aber Sie wollten dafür kämpfen, dass dieser Mann nochmal vor Gericht gestellt wird. Die Strafprozessordnung lässt aber nach einem Freispruch oder hat das bisher nicht zugelassen, auch nicht, wenn es neue Beweise gibt. Wie war das für Sie, dass sozusagen es dann trotz diesem neuen DNA-Beweis es erstmal keinen Prozess geben konnte und dieser Mann quasi frei bei Ihnen auch noch in der Gegend?
Also für mich war das ein Horror. Ich wollte aber unbedingt dorthin fahren und sehen, wo der wohnt, ne? Und wie der wohnt, ne? Und dann habe ich einen Freund mitgenommen, dann sind wir dann zusammen hingefahren und ich war riesig erschrocken, als ich das gesehen habe, wo und wie der da wohnt. Der hat ein riesen Haus, Neubau, und dicke Mercedes stand damals vor der Tür. Ja, und da lebt dann der Mann, ne?
Sie hatten dann ein Ziel, Sie wollten die Strafprozessordnung gerne ändern, gemeinsam mit Ihrem Anwalt kämpfen Sie da seit Jahren für. Sie haben Petitionen da ins Leben gerufen, haben, glaube ich, über 180.000 Unterstützer da gehabt.
Sie haben 2 Petitionen, eine mit 108.000 und eine mit 180.000. 6.000.
Ja, ja, enorm. Und jetzt hat der Bundestag ja in der Tat eine Änderung beschlossen. Herr von Mühlmann, ich glaube, das darf ich sagen, nach 40 Jahren, Sie sind nicht mehr der Jüngste und Sie sind auch ziemlich krank, haben Sie mir erzählt. In einem Interview haben Sie mal gesagt, bevor ich sterbe, möchte ich, dass der Täter seine Strafe bekommt. Ist das so ein bisschen ein Lebensziel von Ihnen geworden?
Das ist richtig, aber mir geht es ja nicht darum, um eine Selbstbefriedigung oder so. Nicht? Mir geht es einfach um das Recht.
Hm. Was ist Ihnen daran so wichtig? Geht es Ihnen um den Täter oder auch ums Prinzip an sich?
Also für mich hat es nur was mit dem Prinzip zu tun. Nach meinem Verständnis kann es nicht sein. Ich bin immer rechtsgläubig gewesen, ne? Glauben Sie es mir. Ne? Ich bin ja Sozialarbeiter, ne? Und da habe dann natürlich auch meine Denkweisen da. Ne? Für mich war das immer unfassbar, dass ein Mann, obwohl es Möglichkeiten gibt, ihn zu verurteilen durch Nachweis, dass der frei rumläuft. Ne? So, das konnte ich mir nie vorstellen. Ne?
Ja. Herr von Mühlmann, vielen Dank, dass Sie das uns alles nochmal erzählt haben, Ihre Beweggründe und das, was da passiert ist. Vielen Dank, dass Sie mit uns gesprochen haben. Ihnen alles, alles Gute, vor allem auch gesundheitlich. Machen Sie es gut. Vielen Dank. Bis dahin.
Okay.
Wiederhören.
Danke. Tschüss.
Ja, dass der Mann frei rumläuft, obwohl es Möglichkeiten gibt, ihn zu verurteilen, das kann nicht sein, sagt Hans von Mühlmann. Und das war auch der Grund für den Gesetzgeber zu handeln. Bei neuen Beweisen soll es also zu einem neuen Prozess kommen können. Ein Freispruch wird in diesen Fällen nicht mehr endgültig sein. Doch es gibt Kritik und Zweifel, ob das Ganze mit dem Grundgesetz vereinbar ist, denn in Artikel 103 Absatz 3 des Grundgesetzes steht, niemand darf wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden. Nebis in idem heißt dieser rechtsstaatliche Grundsatz auf Latein und in der Rechtsprechung da ist ganz klar, nicht zweimal bestraft heißt auch, nicht zweimal wegen der Sache vor Gericht gestellt zu werden. In Berlin spreche ich jetzt mit dem Rechtsanwalt Stefan Kohnen. Er ist großer Kritiker des Gesetzes und hat dazu im Rechtsausschuss des Bundestages auch gesprochen. Herr Kohnen, Nebis in idem, niemand soll wegen derselben Tat zweimal vor Gericht gestellt werden. Es soll also nach einem rechtskräftigen Urteil Rechtssicherheit herrschen. Erklären Sie mal den Nichtjuristen unter unseren Hörerinnen und Hörern, warum ist diese Rechtssicherheit in einem Rechtsstaat wichtig?
Die Rechtssicherheit ist deswegen wichtig, weil im Prinzip ja das ganze Justizwesen darauf angelegt ist, Dinge auch rechtsgültig und verbindlich zu klären. Und dazu gehört auch die Rechtssicherheit. Gerichte nehmen, glaube ich, nicht für sich in Anspruch, immer das optimal bis in alle Zukunft und zukünftigem Wissen feststehende Urteil getroffen zu haben, sondern sozusagen eine irdische Klärung herbeizuführen. Und die Rechtssicherheit, da sind wir der Meinung, das ist sozusagen das beste Mittel, um sich der Wahrheit und der Gerechtigkeit anzunähern. Und diese Verbindlichkeit würde aufgehoben werden, wenn wir keine Rechtssicherheit hätten, wenn kein Schlusspunkt gesetzt würde.
Jetzt steht dieser Rechtssicherheit, diesem wichtigen Prinzip im Rechtsstaat, gegenüber die Erforschung der Wahrheit in einem Strafverfahren, auch wichtig in einem Rechtsstaat. Mhm. Und wir haben vorher mit Herrn von Mühlmann gesprochen, der natürlich oder verständlicherweise nicht verstehen kann, warum der mutmaßliche Mörder seiner Tochter frei herumläuft, obwohl es inzwischen Beweise gibt, die ihn vielleicht wahrscheinlich überführen könnten. Dieses neue Gesetz sagt auch, in solchen Fällen sei das unerträglich, dass man da nicht für materielle Gerechtigkeit sorgen kann. Deshalb zugespitzt noch einmal gefragt, warum soll auch derjenige, den man mit neuen Beweismitteln des Mordes überführen könnte, Rechtssicherheit haben? Warum muss auch der geschützt sein?
Es wird so getan, als ob der Satz, und lass nämlich das einschieben, dass ich Herrn Mühlmann als Betroffenen verstehen kann emotional, ändert nichts daran an meiner Position, dass dieser Rechtssatz, da wird so getan, als ob das sozusagen ein Täterschutz sei. Das ist ja mitnichten der Fall. Die meisten, die freigesprochen werden, werden, das dürfte unbestritten sein, rechtlich zu Recht freigesprochen.
Ja.
Und diese Leute gehen ja nicht danach in die Gesellschaft zurück, als ob es diesen Prozess nie gegeben hat. Also ich habe mehrere Leute verteidigt, die freigesprochen wurden, auch wegen Mordes. Und es ist nicht so, dass man dann an die Unschuldsvermutung anknüpfen kann. Die Unschuldsvermutung verheißt ja eigentlich, dass man es unschuldig gibt bis zum Beweis des Gegenteils. Das ist schon schwierig bei der Verdachtsberichterstattung. Und selbst der Freispruch heilt das nicht, dass sie mit dem Makel, diesen Verdacht gehabt zu haben, behaftet sind. Mhm. Wenn jetzt aber der Freispruch noch nicht mal eine endgültige Klärung ist, sondern unter dem Vorbehalt nur späterer besserer Erkenntnis relativiert wird, dann tut man all diesen Leuten, die unschuldig vor Gericht gestanden haben, mit dem schwersten Vorwurf, den man einem Menschen unter dem Strafgesetzbuch machen kann, dann stehen diese Leute mit dem Makel ein lebenslang da. Und auch da ist Rechtssicherheit wichtig und das dient denen. Es dient natürlich nicht, es ist kein Satz, der Täter schützen soll, sondern es ist ein Satz, der denjenigen, der vor Gericht gezogen wird, vor weiteren Verdächtigungen schützen soll.
Das habe ich soweit verstanden. Jetzt ist ja der Grundsatz, der sich aus dem Grundgesetz, aus Artikel 103 Absatz 3 ergibt, eigentlich relativ klar und schließt sozusagen jede neue Befassung mit einer Sache aus, die man schon sozusagen verhandelt hat, wo dann man freigesprochen wurde oder auch verurteilt wurde. Also man darf das nicht nochmal neu aufmachen. Wie passt das denn zusammen mit den Ausnahmen, die jetzt schon in der Strafprozessordnung drinstehen? Also zum Beispiel, wenn Zeugen unter Eid falsch ausgesagt haben oder auch wenn der Freigesprochene später selbst ein Geständnis ablegt, dann ist ja die Wiederaufnahme auch jetzt schon möglich. Wie passt das zusammen?
Das passt insofern zusammen, als dass diese Gründe, die jetzt existieren, dass es die in der Strafprozessordnung schon gab, bevor der Verfassungsgeber 1949 mit dem Grundgesetz aktiv wurde. Und dementsprechend ist das vorkonstitutionelles Recht, was Bestand hat vor der Verfassung. Und die Verfassung besagt lediglich, dass dieses traditionelle Verständnis, was man hatte, was da inkorporiert worden ist, dass man das nicht beliebig ausweiten darf. Und ich bin der Meinung, dass man hier einen Grenzbereich, nicht nur eine Grenzkorrektur angenommen hat, die zulässig sein könnte nach dem Bundesverfassungsgericht, sondern dass das die Annexion von völligem Neuland ist.
Nun ist der Grundsatz ja auch deshalb 1949 ins Grundgesetz gekommen, weil man nicht wollte, dass der Staat beliebig Urteile austauscht, die ihm nicht gefallen. So wie das in der Nazizeit ja zuhauf geschehen war. Und da argumentieren manche, nur das sei doch der Kern, da dürfe man nicht ran und das mache man ja auch nicht mit dem neuen Gesetz, weil es ja immer neue Beweise braucht und man nicht missliebige Urteile austauscht. Sie sagen, das geht trotzdem nicht, der Kern ist betroffen und viele andere Juristinnen und Juristen sehen das ähnlich. Sogar die Justizministerin hatte ja Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit und hat den Gesetzentwurf nicht unterstützt. Mich interessiert noch ein weiterer Punkt, Herr Kohnen. Kann man sagen, wie viele Fälle das Gesetz eigentlich betreffen wird?
Die sogenannten DNA-Fälle, auf die dieses Gesetz zugeschnitten ist, da kenne ich persönlich zwei und es soll einen dritten geben, wo man mit DNA meint, einen Beweis führen zu können, den man zuvor nicht hat führen können. Aber das Gesetz ist ja viel weiter. Es gab ja schon mehrere Anläufe, das ins Gesetzblatt zu bringen. Und da beschränkte sich das auf die Erkenntnisse, die man aufgrund neuer technischer Möglichkeiten gewinnen konnte. Jetzt reicht ja jedes Beweismittel. Und das heißt, das ist eine unbestimmte Vielzahl von Fällen, denn anders als das in Diskussionen suggeriert wird, reicht es jetzt, wenn meinetwegen eine Ehefrau, die im Verfahren gegen den Angeklagten von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch macht, nun geschieden, vielleicht sagt, ich möchte jetzt doch nochmal sagen, was ich meine, was damals da passiert ist, als mein Mann der Mordvorwurf gemacht hat. Das wäre ein neues Beweismittel und das können Sie natürlich überhaupt nicht überblicken, wie viele Fälle das betrifft. Das geht nicht nur um DNA.
Also ein weiterer Kritikpunkt, ein sehr weites Gesetz. Jeder Zeuge, der glaubhaft etwas behauptet, könnte zu einem neuen Prozess führen. Vielen Dank für das Gespräch. Stefan Kohnen war das, Strafrechtsanwalt aus Berlin. Am 17.09. wird das Gesetz im Bundesrat beraten. Einige Bundesländer hatten versucht durchzusetzen, dass der Vermittlungsausschuss angerufen wird. Das wird aber wahrscheinlich nicht passieren, so sieht es jedenfalls momentan aus. Eins scheint jedoch sicher, aufgrund der massiven Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit wird dieses Gesetz sicher hier in Karlsruhe vom Bundesverfassungsgericht überprüft werden. Da werden wir dann ganz sicher wieder draufschauen. Das war der SWR 1 Radioreport Recht über das neue Gesetz zur Wiederaufnahme von Mordprozessen. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Kolja Schwarz.